Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 2. November auf Rabe. Heute sind das unsere Themen: Gopi, Aschi, Parmelin und die Interessen der Wirtschaft, die Bundesratskandidaten und ihre Lobbyverbindungen. Von der Naturperle zum toten Fluss, das Ökosystem des Du steht kurz vor dem Absterben und selbstfahrende Autos und von Robotern geführte Stadtrundgänge machen autonome Systeme den Menschen bald überflüssig. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Und jetzt hat Karin Bachmann die aktuellen Meldungen des Tages.
Der Kanton Luzern will auf ungewöhnliche Weise bei der Bildung sparen. Er verordnete den SchülerInnen der Berufs- und Mittelschulen eine Woche Zwangsferien. Und das Lehrpersonal erhält eine Woche weniger Lohn. Damit soll das Kantonsbudget um 4 Millionen Franken entlastet werden. Das Luzerner Kantonsparlament hat die ungewöhnliche Sparmaßnahme mit deutlicher Mehrheit beschlossen. FDP und SVP waren klar dafür, die Linken ebenso klar. Dagegen, das Zünglein an der Waage, spielte die CVP. Und wieder wurde ein Spital der Organisation Médecins Sans Frontières angegriffen, diesmal in Syrien. Die Ärzte ohne Grenzen werfen den Truppen der syrischen Regierung vor, ein Spital in der Umgebung von Homs bombardiert zu haben. Die syrische Luftwaffe haben den Ort Al-Safarana am letzten Samstag viermal mit Fassbomben angegriffen, heißt es in der Mitteilung von MSF. 7 Menschen seien getötet worden, 47 weitere hätten Verletzungen erlitten. Das Spital sei bei den Angriffen teilweise zerstört worden. Bereits vor 2 Monaten wurde ein Spital der Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan angegriffen. Die Organisation demonstrierte deshalb Anfang November in Genf, weil ihre Arbeit akut bedroht ist. Virtueller Rassismus und reale Konsequenzen. Unter diesem Motto hat eine Menschenrechtsorganisation in Brasilien eine Kampagne gegen Rassismus im Netz gestartet. Die Gruppe sammelt rassistische Posts auf Facebook und Twitter und publiziert sie dann in Übergröße auf digitalen Werbeflächen. Und dies nicht irgendwo, sondern mit Hilfe des GPS möglichst nahe am Wohnort der jeweiligen Urheber der rassistischen Posts. Die Aktion der brasilianischen Organisation Criola ist eine Art von öffentlichem Pranger von RassistInnen, jedoch bleiben diese anonym. Die Namen und Fotos der Profile sind auf den Werbeflächen unkenntlich gemacht. Die Aktion soll die afro-brasilianische Bevölkerung ermutigen, Rassismus im Netz zu melden und so zu bekämpfen. Im Süden Chiles sind mehr als 330 Wale gestrandet, eine der größten Strandungen dieser Art, die jemals registriert wurden. Die Ursache des Walsterbens ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wunden wurden bei den bis zu 10 Meter langen Tieren aber nicht entdeckt. Die chilenischen Behörden schlossen auch eine Einwirkung des Menschen aus. Erste Analysen ergaben offenbar, dass alle Wale bei demselben Ereignis gestorben seien. Noch zum Wetter. Die Meteorologinnen schrieben die Prognosen offensichtlich mit Musik auf den Uhren. Es gibt kaltes, klares Wetter und bei diesen Temperaturen möchten einige wohl lieber ein Eisbär sein. Morgen Donnerstag beginnt der Tag zwar noch mit Smoke on the Water, also Nebel über der Aare. Dieser löst sich dann auf und am Nachmittag haben wir dann wieder kaltes, klares Wetter bei Temperaturen von maximal 6 Grad. Am Freitag können wir dann langsam das Eisbergkostüm wieder ausziehen. Es bleibt weniger kalt und auch weniger klar. Am Wochenende möchte dann wohl niemand mehr ein Eisbär sein. Die Temperaturen steigen auf schon fast warme 13 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Heute, in einer Woche, wählt die Vereinigte Bundesversammlung den siebenköpfigen Bundesrat. National- und Ständerat werden die wieder antretenden bisherigen sechs höchstwahrscheinlich wieder wählen. Spannend wird es nur beim siebten Sitz, dem frei werdenden Sitz der ehemaligen SVP und jetzt BDP-Politikerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Der Sitz soll der SVP gegeben werden, so die Meinung der dominanten rechten und bürgerlichen Parteien. Drei Kandidaten hat die SVP präsentiert. Norman Goppi aus dem Tessin, eigentlich ein Politiker der Lega dei Ticinesi, Thomas Eschi aus Zug und Guy Parmelin aus dem Kanton Watt. Im Moment durchlaufen die drei sogenannte Hearings bei den Parteien. Auch wir vom Info wollen wissen, welche Leichen die drei im Keller haben, wie verbandelt mit Verbänden, Unternehmungen und anderen Interessensgruppen sind die drei und was haben Lobbys überhaupt für eine Bedeutung für angehende Bundesräte? Das wollten wir wissen und sprachen darüber mit Thomas Angeli von der Organisation Lobbywatch.
Darüber können wir natürlich nur spekulieren, weil wir kennen die Agenda eines Bundesrats bekanntlich nicht. Die ist wahrscheinlich relativ schwierig zu erfahren. Aber es ist natürlich klar, wenn man sich kennt, dann kennt man sich und dann hat man schon einmal einen direkten Draht. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, es ist nur menschlich, dass man halt nicht sämtliche Verbindungen kappt, nur weil man ein neues und hohes Amt hat, sondern dass diese Verbindungen in einem informellen Rahmen auf einer persönlichen Ebene weiter existieren. Das ist nichts Anrüchiges, aber es ist eine Tatsache.
Schauen wir uns mal die drei Dossiers an, nämlich die drei SVP-Bundesratskandidaten Thomas Eschi, Norman Goppi und Guy Parmelin. Fangen wir doch gleich mit dem wohl harmlosesten an, nämlich der Tessiner Norman Goppi, auch der wahrscheinlich die kleinsten Chancen hat, gewählt zu werden. Er ist Tessiner Staatsrat, ist in der Tessiner Regierung, das heißt, er hat in dem Sinn nur von Amtes wegen Verbindungen zu gewissen Betrieben, zu Staatsbetrieben im Tessin. Ist er auch sonst eher harmlos in dem Sinn?
Es ist sehr schwierig zu sagen, was harmlos ist. Es ist klar, er vertritt einfach den Kanton Tessin in verschiedenen Gremien und ist sonst eigentlich nicht aktiv. Als er noch nicht in der Kantonsregierung saß, war er beispielsweise beim HC Ambri Piotta im Vorstand, hat sich dort durch Äußerungen, die man ihm durchaus als rassistisch ankreiden kann, hervorgetan auch. Er ist in einer gewissen Weise ein relativ unbeschriebenes Blatt, was Lobbyverbindungen angeht, weil er eben seine momentanen Funktionen halt einfach in offizieller Funktion ausübt.
Gehen wir weiter zu Thomas Eschi aus dem Kanton Zug, also eigentlich aus dem Kanton, der den Ruf hat, der Kanton, was Wirtschaftsanbelange betrifft, der untransparenteste Kanton zu sein. Dort haben viele Firmen Briefkastenadressen, dort sind viele Leute in irgendwelchen Verwaltungsräten von irgendwelchen Firmenkonglomeraten. Wie sieht es denn bei Thomas Eschi aus? Ist er auch verwickelt in undurchsichtige Machenschaften?
Thomas Eschi macht natürlich seinem oder dem Ruf seines Kantons alle Ehre, wenn man den so bezeichnen will. Thomas Eschi hat beispielsweise sein ganz zentrales Mandat nicht angegeben, nämlich er arbeitet für PricewaterhouseCoopers Strategy Plus, nennt sich diese Firma. Das ist sein Arbeitgeber, 35% etwa sagt er, arbeitet er für diese Firma. Diese Firma hieß früher Booz Hamilton, die wiederum bekannt wurde, weil dort unter anderem Edward Snowden gearbeitet hat für die NSA. Thomas Eschi sagt, erstens, er hat nie für irgendwelche staatlichen Betriebe gearbeitet. Zweitens, er war nie involviert in solche Sachen. Und vor allem, er beruft sich darauf, dass er sagt, ich muss gemäß Parlamentsgesetz zwar meine berufliche Tätigkeit melden, aber nicht meinen Arbeitgeber. Das ist, würde ich mal behaupten, eine Spitzfindigkeit. Von unserer Sicht aus Sicht von Lobbywatch ist ganz klar, der Arbeitgeber muss gemeldet werden.
kommen wir noch zum dritten und letzten offiziellen SVP-Kandidaten Guy Parmelin aus dem Kanton Waadt, ein Weinbauer. Außer, dass er sicher eine gute Stimme für die Sache des Weins ist. Wie sieht es denn bei ihm aus?
Guy Parmelin ist natürlich auch neben seiner Tätigkeit und unter seinen Lobbyverbindungen, die er hat als Bauer und Weinbauer, ist er natürlich auch ein guter Fürsprecher der Wirtschaft. Also er sitzt im Waadtländischen Arbeitgeberverband beispielsweise, Centre Patronal, auch eine Arbeitgebervereinigung. Dann interessiert er sich auch für Gentechnik, also er ist bei GenSwiss dabei, bei der Schweizerischen Stiftung für eine verantwortungsvolle Gentechnik. Was besonders interessant ist bei Guy Parmelin ist, dass er Thomas Kueni einen Badge, einen Zutrittsausweis gegeben hat. Thomas Kueni ist der Geschäftsführer und Cheflobbyist der Interpharma, also der Vereinigung der großen Schweizer Pharmafirmen. Das ist sicher eine Lobbyverbindung, auf die man ein Auge haben muss.
Das sagt Thomas Angeli von Lobbywatch. Detaillierte Porträts mit den Interessensbindungen der drei SVP-Bundesratskandidaten gibt es unter www.lobbywatch.ch.
Rabe Info.
Die Tage des Königs vom Du sind gezählt. Was wie der Anfang eines Märchens klingt, steht leider für den Höhepunkt einer schleichenden Naturkatastrophe. Der König des Du ist eine seltene Fischart, die vom Aussterben bedroht ist. Dies, weil das Ökosystem des Flusses im französisch-schweizerischen Grenzgebiet stark beschädigt ist. Staumauern und Wehre für die Stromproduktion, Freizeitsporttreibende sowie giftige Substanzen aus Gewerbe und Landwirtschaft machen den Fischen das Leben schwer. Mit einem nationalen Aktionsplan wollten die Behörden eigentlich dafür sorgen, dass die bedrohte Fischart im Du überlebt. Doch für die Umweltorganisation WWF und Pro Natura sowie den Fischereiverband geht die Rettung des Du viel zu langsam voran. Thomas Ammann ist Wasserexperte beim WWF Schweiz und erklärt gegenüber Karin Bachmann die aktuelle Situation.
Dieses Problem ist schon seit längerer Zeit bekannt. Wir sind seit rund 7 Jahren etwas intensiver daran, am Du aktiv zu sein. Und die hauptsächlichen Probleme sind vor allem diese künstlichen Wasserstandsschwankungen, den sogenannten Schwalsunk und der Wasserqualität.
Sie haben angesprochen, der Schwalsunkbetrieb. Was meinen Sie damit? Das ist ein Kraftwerk, das ja den Wasserstand ziemlich schnell verändert. Ist das nicht normal? Das sieht man ja auch in anderen Gewässern, dass so ein Kraftwerk plötzlich den Wasserstand verändern kann. Wieso ergibt das so viele Probleme für den Du, was in anderen Gewässern offenbar nicht ein Problem ist?
Der Schwalsunk ist eigentlich überall ein Problem, aber das Hauptproblem dort ist die Geschwindigkeit, wie das passiert. Und am Du ist das so, dass das ziemlich schnell passiert und dies ist natürlich ein großes Problem für vor allem Jungfische, aber auch Insektenlarven, welche gar nicht reagieren können auf diese starken Schwankungen und sich auch nicht entsprechend bewegen können von den Stellen, die dann später trocken fallen.
Was sind denn die Konsequenzen dafür, für Jungfische oder für das ganze Ökosystem?
Bei den Jungfischen ist es so, dass die einfach stranden. Also das heißt, dass sie dann sterben. Bei den Insektenlarven ist es eigentlich dasselbe. Also sie liegen dann einfach trocken und sterben dann ab. Das bewirkt auch, dass es einerseits weniger Nahrung hat und andererseits bei den Jungfischen, dass dort ein gewisses Altersstadium einfach ausfallen kann, zum Beispiel.
Gerade wegen den toten Fischen wurde das Problem des kränkelnden Ökosystems des Du auch ja bekannt, weil Fischer gemeldet haben, dass immer mehr tote Fische am gestrandet sind. Sie mit anderen Umweltorganisationen haben das Problem dann in die Hand genommen und eine Klage eingereicht bei der Berner Konvention, die sich um Arten kümmert, die vom Aussterben bedroht sind, ganz Europa. Was hat denn diese Klage bewirkt?
Eine Folge der Klage war, dass sowohl Frankreich als auch die Schweiz einen Aktionsplan ausgearbeitet haben. Der liegt nun vor und dort sind verschiedene Maßnahmenpakete definiert, welche sagen, was gemacht werden muss, dass es dem Ökosystem am Doubs wieder besser geht.
Und das hat keine Resultate erzielt?
Doch, der Bericht von der Schweiz, der ist jetzt seit kurzem öffentlich. Wir hatten noch nicht allzu viel Zeit, alles genau durchzugehen und eine Stellungnahme zu machen. Aber es ist sicherlich schon einiges gegangen. Von unserer Seite geht es aber zu wenig schnell. Also man könnte dort noch etwas mehr Tempo vorlegen.
Der Kanton Jura will gerade auch jetzt die Wasserkraftnutzung noch intensivieren. Also eigentlich das Gegenteil, was Sie gefordert haben. Und der besonders pikant ist, dass eigentlich eine sehr seltene Fischart vom Aussterben bedroht ist. Was passiert denn, wenn jetzt die Behörden nicht schneller reagieren, diesen Aktionsplan schneller umsetzen?
Die Wasserkraftnutzung soll ja insbesondere dort passieren, wo auch noch die letzten Populationen dieses Quadidu, eben dieser gefährdenden Fischart, der auch auf dem Anhang 2 der Berner Konvention ist, die soll in einer dieser Strecken passieren. Und die Probleme der Wasserkraftnutzung sind eigentlich bekannt. Also die Vernetzung für das ganze Fließgewässer ist nicht so, wie wenn kein Kraftwerk dort stehen würde. Der andere Punkt ist, dass die Werke, die geplant werden, einen so minimalen Beitrag geben zur ganzen Stromproduktion in der Schweiz, dass es für uns einfach auch nicht verhältnismäßig ist, wenn man überlegt, dass ein vom Aussterben bedrohte Tierart davon betroffen ist und man so wenig Strom generieren kann, dann stimmt für uns irgendwo das Verhältnis auch nicht. Und eine der Folgen kann sein, dass diese Quadidu einfach ausstirbt.
Rabe Info.
Mensch versus Maschine. Ein viel verwendetes Thema in Film, Literatur und Kunst. Wenn die einen den modernen Technologien positiv gegenüberstehen, befürchten andere eine düstere Zukunft. Alles halb so wild, sagt Ulrich Schwesinger, der am Institut für autonome Systeme der ETH Zürich arbeitet. Er beteiligt sich an dem Projekt Europa 2. Dabei tüfteln Forscher an einem sogenannten Tourguide-Roboter. Der menschengroße Roboter mit einem kleinen Bildschirm auf dem Rücken soll Touristen und Touristinnen in der Stadt herumführen. Das Forschungsprojekt dauert noch rund ein Jahr. Unsere Praktikantin Luca Rena Fuchs hat Ulrich Schwesinger gefragt, wie weit das Projekt zurzeit ist.
Also das Projekt ist ganz klar noch in der Prototypen- und Testphase. Ich muss dazu sagen, das ist schon ein Folgeprojekt. Es gab bereits das Projekt Europa 1. Da wurde der Roboter in der Innenstadt von Freiburg in Deutschland demonstriert und ist wirklich über größere Distanzen durch die Innenstadt von Freiburg gefahren und hat dort mit allen möglichen Fußgängern interagiert.
Können wir denn damit rechnen, dass uns in einem Jahr ausschließlich Roboter den Weg durch die Stadt weisen?
Bei diesen Forschungsprojekten steht natürlich noch nicht im Vordergrund, wirklich ein endgültiges Produkt zu entwickeln. Da geht es mehr um die Findung von Lösungen für grundlegende Probleme. Aber man kann natürlich all diese Technologie, die wir in dem Projekt entwickeln, auch für andere autonome Systeme verwenden, zum Beispiel ein kleiner Roboter, der Briefe austrägt oder Pakete. Also ich glaube, hier sind der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt.
Sie haben gesagt, man nähere sich damit grundlegenden Problemen. Welche sind die Herausforderungen für diesen Roboter?
Zum Ersten muss der Roboter wissen, wo er sich befindet. Er muss statische Hindernisse erkennen. Er muss aber auch wirklich ein Verständnis davon haben, welche anderen Verkehrsteilnehmer um ihn herum sind. Dann steht natürlich das nächste Problem an, wie bringen wir dem Roboter bei, sich auch möglichst gut in das Verkehrsgeschehen einzufügen. Nicht egoistisch zu handeln, sondern mit allen anderen Verkehrsteilnehmern zusammen eine Lösung zu finden. Und wir schauen uns auch diesen Aspekt an, wie können wir einen Roboter über längere Zeit autonom halten. Jeder Roboter, der im alltäglichen Leben operieren soll, muss die Möglichkeit haben, seine Informationen aktuell zu halten.
Autonome Systeme wie zum Beispiel selbstfahrende Autos werden ja auch sehr kritisch beäugt. Wie schätzen Sie diese Angst vor technischen Neuerungen ein?
Also ich denke, die Angstmacherei ist unbegründet, da wenn diese Systeme auf den Markt kommen, dann werden alle Leute sichergestellt haben, dass sie wirklich sicher sind oder zumindest viel sicherer als das menschliche Pendant. Ich glaube auch nicht, dass diese autonomen Systeme in naher Zukunft verstärkt in unser Leben eindringen werden. Dazu gibt es doch noch einige Probleme zu lösen. Und ich sage ganz gern oft, wir sind zwar schon sehr weit, aber um von 80% auf 99% zu kommen, das ist wirklich nochmal ein Meilenstein. Vor allem, wenn wir Systeme in immer komplexeren Lebenslagen einsetzen, wird es immer schwieriger sicherzustellen, dass sie in wirklich allen dieser Lebenslagen 100%ig funktionieren. Und da sind jahrelange Tests erforderlich, um das sicherzustellen. Und natürlich müssen für viele dieser autonomen Systeme auch erstmal die juristischen und legalen Grundlagen geschaffen werden.
Der Mensch wird also in ferner Zukunft nicht ersetzt werden?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Autobahnfahrt wir in naher oder in absehbarer Zukunft dieses autonome Kolonnenfahren vielleicht haben werden, wo ein menschlicher Fahrer vorausfährt. Und andere autonome Lastwagen hängen sich zum Beispiel hinten dran an diesen menschlichen Fahrern. Sowas kann ich mir durchaus in 5 bis 10 Jahren vorstellen. Aber komplexere Anwendungen sehe ich noch nicht.
Das sagt Ulrich Schwesinger vom Institut für Autonome Systeme an der ETH Zürich.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 2. Dezember auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann nehmen wir unter anderem Spielsachen unter die Lupe, die in ein paar Wochen unter dem Weihnachtsbaum liegen werden. Und wir fragen, gibt es eigentlich ein Spielzeug-Fairtrade-Label? Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann und Luca Rena Fuchs. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte und sage auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.